Deutschlandfunk Kultur Chormusik.
Am Mikrofon ist Ruth Jahre, herzlich willkommen. Der vierte Teil unserer zwölfteiligen Reihe 500 Jahre evangelischer Choral, 500 Jahre Gesangbuch ist dem Osterfest gewidmet, dem höchsten und wichtigsten christlichen Fest. Gesungene Freude, der Choral zum Osterfest, so ist diese Folge überschrieben. Musikalische Begleiter sind wieder die Musikerinnen und Musiker des Artesinus-Konsorts, eine Sendung von Klaus-Martin Breskott.
Sollen wir Ostern. Wenn mit der Todesstunde am Karfreitag alle Musik verstummt, ist die Stille, die über dem Karsamstag liegt, Ausdruck der Trauer. Stummer Trauer, die noch immer nicht an die Osterfreude denkt, weil sie, zumindest in der biblischen Geschichte, zunächst niemand ahnt und auch nur annähernd für möglich hält. Als die drei Frauen im Morgengrauen des Sonntags zum Grab kommen, ist es leer. Und wenig später sind sie die Ersten, die des Wunders ansichtig werden. Jesus war tot, aber er ist nicht tot. Er lebt. Sie sehen es selbst. Das ist Ostern. Das größte und wichtigste Fest der Christenheit. Darum wurde im Laufe der christlich-europäischen Geschichtsschreibung, wie sie die römischen Kaiser und Päpste maßgeblich auf den Weg gebracht haben, der Sonntag zum Feiertag der Woche, wie wir ihn als freien Tag bis heute haben. Ein Glück. Zuerst erleben die Frauen das Wunder. Die Gruppe, die sowohl in der römischen als auch später in der christlichen Gesellschaft als Geschlecht zweiter Klasse kein Stimmrecht hat. Die Frauen sind die Ersten, die sich auf den Weg machen. Die Ersten, die es erleben. Und die Ersten, die es ernst nehmen. Bis heute wundern sich manche Prediger und stellen es gesondert heraus. Ausgerechnet die Frauen. In dieser Verwunderung offenbart sich das noch immer tief in die Genetik geistlich-elitärer Strukturen eingeschriebene Patriarchat, das mit diesem neutestamentlichen Verweis auf weibliche Klugheit, Intuition und Führungsqualität nicht so richtig umzugehen weiß. Das ist Teil der friedlichen Revolution des Jesus Christus. Seinen Sieg über den Tod, über das alte menschliche Bewusstsein der Verhärtung in Gegensätzen, in Angst und Verzweiflung und damit den Weg zu einem neuen Menschen- und Gottesbild, das feiern Ostern alle, die diesem Evangelium ihren Glauben schenken. In der Musik des frühen Protestantismus ist die österliche Musik eine Musik des Staunens und der Freude. Wie anders ist auch mit diesem Phänomen umzugehen? Aus den klösterlichen, lateinischen Hymnen und Gesängen, zumeist ein- oder zweistimmig gesetzt, werden mit der Reformation muttersprachlich neu gefasste Choralmelodien, aus denen kunstvoll verflochtene Motetten erwachsen. Sie erklingen zuerst in der Osternacht, symbolisch zur Zeit der Auferstehung, und schließlich an den folgenden Osterfesttagen. An vielen Orten versammeln sich bis heute in der Osternacht Menschen noch vor dem ersten Morgengrauen in den Kirchen, entzünden Kerzen und stimmen mit dem aufgehenden Licht des Tages als erstes eine Melodie an, Christ ist erstanden. Zunächst einstimmig, unisono. In der Choralmotette von Leonhard Lechner zu Beginn war sie polyphon verschränkt mit 5 Stimmen zu hören. Der Choral endet schließlich mit dem lange zurückgehaltenen, in der Regel die Psalmen eröffnenden und beschließenden Freudenruf Halleluja. Das ist hebräisch und heißt Gelobt sei Gott. Es ist die Danksagung für die durch Ostern gegebene Gewissheit, die hier erklingt, Christ will unser Trost sein. Für Martin Luther war dieser Trost entscheidend. Er steht für die Gnade Gottes, die das Leben versöhnlich gestaltet. Darum hat er für Ostern Verschiedenes neu getextet und komponiert. So auch das dreistrophige Lied Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand. Nun zu hören in einem vierstimmigen Kationalsatz von Johann Hermann Schein. Neben diesem kleinen Lied steht das umfängliche Christlag in Todesbanden, ebenfalls von Martin Luther, wofür der Reformator auf die hochmittelalterliche Sequenz Vipos zurückgriff, Victimae Paschali Laudes, zu Deutsch Lobgesänge auf das österliche Lamm. Vipo war Kaplan, Erzieher und Geschichtsschreiber am Hof der saalischen Könige und Kaiser Konrads II. Und Heinrichs III. Und hatte diese Sequenz bereits 500 Jahre vor Luther niedergeschrieben, um 1047-48. Luthers Übersetzung und Lied erschienen in zwei der drei ersten evangelischen Liederbücher vor 500 Jahren, also 1524, sowohl im Erfurter Enchiridion, also dem Erfurter Handbüchlein, als auch im Geistlich-Gesangbuchlein, dem sogenannten Walterschen Gesangbüchlein, das der Torgauer Kantor und Luthers musikalischer Intimus Johann Walter mit 3-, 4- und 5-stimmigen Sätzen in Wittenberg herausgegeben hatte. Samuel Scheidt hat diesen Choral für seine 1620 erschienenen Canzone Sacrae als doppelchörige Motette bearbeitet. Spannend ist, wie er die Eindringlichkeit der Aussage nicht nur durch Repetition, also fortwährende Wortwiederholung und Melismen, also mit mehreren Tönen für eine Silbe gestaltet, sondern diese auch direkt deutend tonmalerisch ausformt. Etwa die gelenkten Todesbande oder die tänzerische Bewegung im Fröhlichsein, die zudem synkopisch akzentuiert wird. Das mündet in ein beinahe endloses, 14-fach wiederholtes Gotteslob, dem im Finale schließlich ein 16-faches Halleluja folgt, das durch den Rhythmuswechsel vom Alla Breve zum Dreiertakt zusätzliche Strahlkraft erfährt. Wir hören von Samuel Scheidt aus den Canzone Sacrae die Osterchoralmotette »Christ lag in Todesbanden« für 2 4-stimmige Chöre.
Christ lag in Todesbanden.
Während man in den Liedern und Texten Martin Luthers noch ganz seine monastische Herkunft als Augustinermönch und so die Vertrautheit mit, aber auch die Bindung an die mittelalterlichen Weisen und Texte erkennt, strahlen die parallel entstehenden Lieder seiner Zeitgenossen und die der kommenden Generationen einen veränderten Gestus aus. Sie sind aus keiner klösterlichen Gemeinschaft erwachsen und ganz in der Zeit der Renaissance und des Barock verwurzelt. Wo Luthers Lieder den Klang der Ewigkeit göttlichen Schaltens und Waltens in sich tragen, in unumstößlicher Blockhaftigkeit als erdenschweres Schutzschild gegen die Macht der inneren und äußeren Finsternis, sind andere Lieder unmittelbarer, freudiger und darin auch ganz Kinder ihrer Zeit. Selbst wenn die keine einfache war, im Gegenteil. Aber wo Luther auch immer mit sich selbst kämpfte, und in jedem Lied den göttlichen Zuspruch von Neuem zu erringen und als feste Burg zu manifestieren sucht, sprechen sich nachfolgende Dichter wie Paul Gerhardt freier aus und fördern so die Entwicklung vom Bekenntnislied zum Andachtslied. Paul Gerhardt schafft es, trotz extrem widriger Umstände während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, metrisch eingängige, strahlende Texte zu schreiben, die in ihrer Farbigkeit und Bilderfreude ganz Blumen des Barock sind. Allen, die sie hören und singen, sind sie ein- und zugänglich zugleich. Wesentlich dafür ist die Natürlichkeit der Ansprache, die persönliche Hinwendung und das unmittelbar sprechende Gefühl, wie es im Volkslied selbstverständlich ist, und eine stabile, anteilnehmende Brücke in die Alltäglichkeit des Daseins baut. Hilfreich zur Verbreitung seiner Texte war für Paul Gerhardt die Freundschaft mit Johann Krüger, der ab 1622 40 Jahre lang als Kantor an der Berliner Nikolaikirche tätig war. 5 Jahre sollten beide sogar gemeinsam an dieser Kirche wirken. Zu Johann Krügers Gesangbuch Praxis Pietatis Melica, das ist Übung der Gottseligkeit in christlichen und trostreichen Gesängen, steuerte Paul Gerhardt für die Ausgabe von 1647 18 Lieder bei. 1653 waren es schon 82. Heute finden sich noch 26 Lieder Paul Gerhardts im evangelischen Gesangbuch. Auch im katholischen Gotteslob ist er mit 7 Liedern vertreten. Eines der Lieder, die Johann Krüger und Paul Gerhardt bereits 1647, am nahen Ende des Dreißigjährigen Krieges, gemeinsam veröffentlichten, war das Osterlied »Auf, mein Herz mit Freuden«. Schon in den tänzerischen 6/4-Takt ist die österliche Erlösung und Freude eingeschrieben. Die Melodie tut ihr Übriges, dem Gerhardtschen Duktus, der überschwänglich Victoria, Freiheit ruft, Genüge zu tun. Wir hören den originalen Satz von Johann Krüger und weitere Strophen in Sätzen von Johann Sebastian Bach und Johann Georg Ebeling, der Nachfolger von Johann Krüger an der Nikolaikirche in Berlin, und neben diesem der wichtigste Komponist für Paul Gerhardt wurde. Thank you. Als einer der bedeutendsten Dichter der Generation Martin Luthers gilt Michael Weiße. Zunächst Mönch wie Martin Luther, allerdings Franziskaner, der sich frühzeitig den ersten Reformbestrebungen der Kirche um die böhmischen Brüder einschloss und Teil der Brüderunität wurde. Auch er gab unter dem Titel ein Neugesängbüchlein ein umfangreiches Liederbuch heraus, das 1531 erschien. Es enthält 157 deutsche Lieder, davon sind 137 eigene oder Umdichtungen von Michael Weiße. Heute sind noch 9 Lieder von ihm im evangelischen Gesangbuch zu finden. Eines davon ist das Osterlied »Gelobt sei Gott im höchsten Thron«, das er bereits in die Erstauflage seines Liederbuches aufgenommen hatte. Gut 70 Jahre nach der Veröffentlichung nahm sich der thüringische Komponist und Weimarer Stadtkantor Melchior Vulpius, der zeitweise von Johann Steuerlein unterrichtet worden war, dieses nacherzählende Gedicht der Ostergeschichte nach dem Matthäusevangelium vor. Auch er wählt für diesen freudigen Text, der jede Strophe mit einem dreifachen Halleluja beendet, in der homophonen Form des Kantonalsatzes den tänzerischen Sechsvierteltakt. Wir hören den Osterchoral »Gelobt sei Gott im höchsten Thron«, 1609 komponiert von Melchior Vulpius, was übrigens aus dem Lateinischen zurückübersetzt heißt Melchior Fuchs.
Gelobt sei Gott im höchsten Thron, samt seinem eingeborenen Sohn, der für uns hat Gedicht und getan. Halleluja,
Halleluja,
Halleluja. Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, erstand er frei und alle klag.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Engel sprach:
Und fürcht euch nicht, denn ich weiß wohl, was euch gebricht. Ihr sucht Jesus, den findet ihr nicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ihr wisst erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not. Kommt, seht, wo ihr gelegen habt.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden
Zum Ausgang eines jeden Osterfestgottesdienstes erklingt zumeist ein Choral, der das Zeug zu einem Gassenhauer hat und zumindest am Ostersonntag vielen Menschen einen Ohrwurm beschert. Wir wollen alle fröhlich sein. Rhythmisch-melodisch verbindet er die alte Kirche mit der neuen, die böhmischen Brüder mit der Wittenberger Tradition. Auch in der Textgestalt ist der Choral in seiner großen Erlösungsfreude, dem stetig wiederkehrenden Halleluja-Refrain, der jeweils die Hälfte einer Strophe ausmacht, und dem Zirkelschlag zur Geburt durch Maria ein durch die gemeinsame Freude verbindendes, einendes Lied, dem sich kaum jemand entziehen kann. Michael Praetorius hat dafür 1609 in unverwechselbarer Manier einen ebenso einfachen wie wirkungsvollen vierstimmigen Satz veröffentlicht, der nun zum Abschluss erklingt.
In dieser Höchstenlicht.
Walder frisst. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, war ihn so. Ihr hat zerstört, ihr Wellen fort, die Seilen all herausgeführt und unterlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottes Sohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
Des freut sich
Wir wollen alle fröhlich sein, im vierstimmigen Satz von Michael Praetorius mit dem Artisinus-Konsort Berlin zum Abschluss der vierten Folge unserer Sendereihe 500 Jahre evangelischer Choral, gesungene Freude, der Choral zum Osterfest. Es sprach der Autor Klaus-Martin Breskott. In der fünften Folge geht es um den Choral in der Zeit des Frühbarocks. Hier in der Chormusik zu hören am 1. Mai und auch schon vorher in unserer DLF-Audiothek-App sowie über die Website deutschlandfunkkultur.de. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen.